Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, Volume 3 mittlerweile schon, unsere dritte Ausgabe. Ich hoffe, die ersten beiden Ausgaben haben alle Zuhörer für akzeptabel befunden. Ich meine, ihr seid jetzt schon bei Volume 3 mit dabei, also denke ich mal, hat es euch gefallen und uns ja natürlich auch. Und wer jetzt beim letzten Mal aufmerksam zugehört hat, der wird wissen, dass wir heute über Gorngol sprechen. Das schließt mich ein und meinen Co-Moderator Tobi, hallo.
Hallo, Marc.
Na, wie geht's dir? Hast du Gone Girl überlebt?
Mir geht's wunderbar. Ja, ich habe vor, ich glaube, 3 Wochen oder 2 Wochen habe ich Gone Girl fertig gelesen. Und heute habe ich dann auch nochmal den Film geguckt.
Ach, heute direkt sogar?
Oh. Ja, noch so ein bisschen, um es nochmal aufzufrischen. Ich habe nicht alles gesehen, aber um nochmal aufzufrischen, ich hatte vieles kam dann wieder in die Erinnerung.
Ja, ich hatte das Buch tatsächlich vor Jahren schon gelesen, weil ich bin ja, was Filme angeht, immer relativ am Puls der Zeit. Und als ich dann die News gehört habe, dass David Finchers nächstes Projekt halt eine Verfilmung von diesem Buch sein wird, habe ich mir dann das Buch geholt. Einfach, weil ich schon ein bisschen wissen wollte, was für Material er sich da als nächstes zur Brust genommen hat. Und da war ich dann doch recht interessiert zu wissen, was das Buch kann. Ja, das habe ich dann mir auch durchgelesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an so viel von den minutiösen Details erinnern. Das meiste ist dann doch, was ich jetzt hinzufügen kann, sind Beobachtungen aus dem Film. Was allerdings gar nicht so uninteressant ist, denn sowohl der Roman als auch das Drehbuch zum Film wurden von Gillian Flynn geschrieben. Also die Autorin hat selber auch das Drehbuch zur Verfilmung beigefügt. Da ist dann natürlich, was künstlerische Interpretation angeht und so weiter, also zumindest was der Regisseur jetzt sich selber noch für die Version hinzu überlegt hat, doch relativ minimal, weil alles dann im Groben aus der Feder von derselben Autorin stammt. Aber dennoch kannst du ja dann gerade zum Buch ein bisschen mehr sagen, beziehungsweise was dir jetzt, gerade weil du ja das doch beides noch relativ frisch in Erinnerung hast, kannst du das ja relativ schnell vergleichen und aufarbeiten. Du hast das ja im Gedächtnis sozusagen.
Genau, also ich denke, dass da mit Gone Girl echt ein sehr, sehr gutes Buch in die Läden gekommen ist 2012. Es war auch direkt ein Bestseller. Ist 2,7 Millionen Mal verkauft worden, was für Bücher finde ich echt schon sehr viel. Ist vom People Magazine als Best Book of the Year sogar nominiert worden. Da hat sogar die Auszeichnung dafür bekommen.
Ja, also ich fand das Buch relativ kacke, aber...
Ernsthaft?
Ja, also ich sag mal nicht kacke. Das würde den falschen Schluss zulassen, dass ich denke, dass Gillian Flynn keine gute Autorin ist, weil das stimmt nicht. Ich finde die Geschichte interessant und ich finde, sie ist eine sehr gute Schriftstellerin. Also die Art und Weise, wie sie schreibt. Ich habe das tatsächlich sogar auch auf Englisch gelesen, also dann die Originalversion aus ihrer Feder. Das ist schon in Ordnung, das hat mir... doch schon ganz gut gefallen, aber so insgesamt finde ich, ist die Materie doch erst gerade durch die Hand von David Fincher und das Talent, was er halt in dieser Hinsicht hinzugefügt hat, dadurch ist das so ein bisschen elevated worden. Also.
Ja, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also es gibt ein paar Sachen, die habe ich im Buch gar nicht so empfunden, wie sie dann im Film zum Beispiel rüberkommen.
Ja,
ich
darauf können wir ja gleich so genau, ganz speziell eingehen. Ne?
Genau, also, das wäre jetzt auch mein Gedankengang gewesen. Aber als erstes einfach mal, damit die Leute wissen, worum es geht. Das ist einfach nur ein Beziehungsdrama von einem Ehepaar, Nick, der von Ben Affleck gespielt wird und von Amy, und die wird von Rosamund Pike gespielt im Film. Und im Endeffekt geht es einfach um die Dynamik in einer langjährigen Beziehung.
Und wie man sich gegenseitig anlügt, um einander zu gefallen und dann irgendwann aufhört, sich gegenseitig anzulügen, weil man
nicht mehr lügen muss, weil man ist ja verheiratet.
Genau, und dann fallen dann halt Dinge auf, die einem vorher möglicherweise nicht aufgefallen sind. Ja, also du hast es gerade gesagt, das ist eigentlich ein typisches Beziehungsdrama oder ich weiß nicht genau, welchen Wortlaut du jetzt benutzt hast, aber da ist bei mir schon so das erste Ausrufezeichen hochgegangen, weil das ist so gar nicht, was ich dazu gesagt hätte. Weil Beziehungen, okay, aber sind wir mal ehrlich, ne? Das ist der Roman, also die Geschichte an sich, das ist komplett Fantasy, ne? Also das so existiert niemand. Und das ist halt so, das erinnerte mich so an die 40er, 50er Jahre, diese Noir-Groschenromane. So. Und
Naja, es ist einfach, das ist halt eine extreme Darstellung. Ich meine, ich glaube schon, dass teilweise, ich sage jetzt mal, Frauen oder Männer, die besonders, ich sage mal, ein psychisches Problem haben, so manipulativ sein können, ne? Also da können wir gleich mal drauf eingehen, wie realistisch das Ganze ist.
ja, also die Art und Weise, wie die Autorin die Figuren darstellt, da ist genug Realismus drin, um sich oder um zumindest sein Umfeld darin wiederzufinden. Aber es ist eine Pulp-Geschichte. Das ist sehr reißerisch, sag ich mal. Und David Fincher, ich werde das wahrscheinlich innerhalb dieses Podcasts noch oft sagen, aber der ist für mich halt echt ein Genie. Also wirklich
Ah, das trifft's ja auch.
ein Genie. Also wirklich, so wie Picasso und Vivaldi Genies waren, so ist David Fincher ein Genie, was Regie angeht. Und der hat halt erkannt, dass in dieser Geschichte, und da würde ich jetzt aber auch schon der Gillian Flynn genug zutrauen, um zu sagen, dass sie das auch schon so gemeint hat. Aber David Fincher hat die Satire in der ganzen Geschichte erkannt. Und hat die an den wichtigen Stellen halt hervorgehoben. Also ich kann mich nicht mehr, wie gesagt, das Buch ist schon lange her, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie deutlich manche Stellen doch als Satire zu erkennen waren. Aber es ist dann doch schon relativ deutlich, dass David Fincher das muss man vielleicht auch über David Fincher wissen. Er gerät oft in Anführungszeichen in Kritik, weil seine Filme fast alle extrem anarchistisch und nihilistisch sind. Also wenn man sich seine komplette Filmografie anschaut, es gibt keinen Film, der nicht etwas nimmt aus unserer Welt und das niederreißt. Seien es die Reichen und seien es also so Silicon Valley, wie er es in so Social Network niederreißt, mit den Winklevoss Twins und wie Facebook entstanden ist. Da nimmt er ja auch einfach einen Presslufthammer und reißt das in seine Einzelteile. Dann Crime-Dramen mit reichen Familien, wie in Verblendung. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, das reißt er auch auseinander. Und hier, da sieht man halt ganz klar, dass er diese Art von Roman, Küchenlektüre, wie Gone Girl das nun mal irgendwie so ein bisschen stilisiert, da nimmt er halt auch einfach einen richtig großen Hammer und haut da mit aller Kraft drauf. Vielleicht als Beispiel diese eine Szene, wo sie am Ende blutverschmiert zurückkommt und die Fotografen vor ihr stehen und sie dann in einer theatralischen Art und Weise in Nicks Arme fällt. Das hatte dann schon diesen Casablanca anmutenden Schwung. Das ist David Fincher, der hier quasi augenzwinkernd sagt: Ey Leute, es ist doch alles scheiße. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das vorher abklären, weil wenn wir auf derselben Seite sind, was das Thema und den Inhalt des Romans beziehungsweise der Geschichte an sich ist, dann kann man auch gut über die Details reden. Aber davon jetzt mal abgesehen, wie hast du es denn sonst empfunden? Also dir hat es gefallen, denke ich mal.
Ja, das Buch fand ich wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Also, bis du es mir zerrissen hast. Nein.
Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass das Buch schlecht ist. Ich habe nur gesagt,
Nein.
dass ich es ein bisschen reißerisch fand. Aber auch da habe ich die Anmerkung quasi hinzugefügt, dass es möglicherweise auch gewollt so war. Also.
Und das ist ja auch immer Geschmackssache, ob man da sowas jetzt gut findet oder nicht. Was mir extrem gut beim Buch gefallen hat, und das ist ein Stilmittel, was ich finde, was schwierig umzusetzen ist, ist das Spielen mit der Empathie des Lesers. Also zu Anfang, also um das kurz zu erklären, das Buch wird quasi aus zwei Sichtweisen erklärt, oder erzählt. Einerseits aus Nicks, und die spielt im Präsens. Und Amys Erzählung spielt in der Vergangenheit. Und so erzählen quasi beide ihre Seite von einem Erzählstrang oder von einer Geschichte. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass beide Erzählungen lückenhaft sind, beziehungsweise man weiß nicht genau, ob man den Erzähler oder den Erzählern trauen kann. Und das ist auch das, was Gillian Flynn auch mal gesagt
Unreliable
hat.
Narrator.
Bitte?
Das nennt sich Unreliable Narrator.
Genau. Und das
Weil du
ist.
als Leser, also dir wird ein Wissensvorsprung vorenthalten, den du in anderen Geschichten hast, wodurch ich dann tatsächlich auch diese Idee bekam, dass es möglicherweise so ein Noir-Groschenroman-Pulp-Genre Element hat, weil das ist halt ein Stilmittel, was gerade in Film Noir extrem gerne benutzt wird, dass durch Reveals und durch Wendungen in der Story dann das Licht dann andere Charaktere beleuchtet und man dann in Frage stellt, ob das, was man bisher gesehen hat oder die Person, die man bisher für auf eine Art geartet hält, ob die nicht möglicherweise eine andere Agenda verfolgt oder was auch immer. Und das ist halt ein ganz berühmtes Stilmittel aus dieser Zeit und aus dieser Wegwerfliteratur. Und du lachst, aber es ist einfach genauso gewesen, weil sie damals kein Internet hatten, sondern eben Comicbücher und Groschenromane. Und da wurde dann einfach sowas halt konsumiert, um sich die Zeit zu vertreiben. Und da sind großartige Sachen bei rumgekommen. Das möchte ich also auch nochmal festhalten. Jedenfalls hat dieses Stilmittel dann auch gerade in Gone Girl irgendwie unterstrichen, dass es sich hier um eine gewisse Metaebene handelt und wodurch ich dann in der Lage war zu sehen, dass man das nicht alles so für bare Münze nehmen sollte.
Aber ich finde gerade das ist nicht unbedingt einfach, ne, dass du mit dem Leser so spielst und ihn immer wieder von ich sag mal, für Amy oder dass man auf Amys Seite ist und dann ist man wieder auf Nicks Seite. Man weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt wirklich die Wahrheit. Beide geben das immer wieder in kleinen Dosen zu. Also gerade bei Nick passiert das immer wieder, dass er in seiner Erzählung sagt, zum Beispiel, das war jetzt das dritte Mal, dass ich die Polizei heute angelogen habe. Das heißt, er gibt sogar zu, dass er nicht alles gerade erzählt und dann denkt man sich, man versucht ja als Leser irgendwie auch so ein bisschen Vertrauen zum Erzähler zu gewinnen. Denn man möchte ja von dieser Person was erzählt bekommen und man möchte eher gerne zuhören. Und in dem Moment, wo man merkt, die lügt einen an oder sie erzählt einem nicht alles, ist dieses Verhältnis so ein bisschen gestört und dann tendiert man wieder zu einem anderen Erzähler, der aber in diesem Fall zum Beispiel die Amy, wo man also mit ansteigender Zahl an Tagebucheinträgern von Amy, die man liest, merkt man irgendwann, dass die Frau auch nicht mehr alle Lappen im Zaun hat. Und
ja, dieses Hin und Her, das existiert ja so lange, bis man dann den eigentlichen Reveal hat, dass sie ja gar nicht tot ist.
Genau.
Und das ist ja auch im Film der wichtigste Moment sozusagen, der halt die Geschichte dann in eine ganz andere Richtung dreht. Und dieses Hin und Her springen und eigentlich ist er doch das Opfer. Oh nein, eigentlich ist sie das Opfer. Oh nein, er hat die ganze Zeit nur gelogen. Oh nein, sie ist aber ganz schön hinterlistig. Das ist ja schon der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Denn beide sind nicht perfekt, aber wer ist das schon? Und es gilt dann für den Leser herauszufinden, zu wem man denn jetzt eigentlich halten kann. Denn im Film ist es tatsächlich so, dass man dem Ben Affleck, dem Nick, schon eine Menge verzeiht. Also man weiß von Anfang an, er ist ein bisschen blöd, aber er hat sich um seine, er ist ein Familienmensch und er hat sich dann tatsächlich um seine sterbende Mutter kümmern wollen und so. Das sind ja schon so Dinge, die man schreibt, damit man Sympathie für jemanden entwickelt. Und dann kommen dann Kleinigkeiten, wie dass er dann Geld verprasst, um sich einen Laptop zu holen und so. Das sind dann so Sachen, wo man dann langsam so die ersten Kampfspuren in der strahlenden Ritterrüstung zu sehen bekommt. Und der Moment, wo man dann das erste Mal wirklich von ihm abkehrt, ist, wenn man herausfindet, dass er eigentlich eine Affäre hatte. Die Art und Weise, wie das im Buch und im Film halt so ein bisschen aufgedeckt wird, ist schon relativ gut gemacht. Und da habe ich tatsächlich auch selber ein bisschen stutzen müssen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, er ist nicht ganz unschuldig, aber dass er doch so viel dazu beigetragen hat, dass diese Ehe aus den Fugen geraten ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist dann so der erste Punkt, wo man dann sich selbst hinterfragt und dann überlegt, okay, ist das jetzt noch schwarz und weiß? Und dann eigentlich nicht. Dann wird es aber dann, wie gesagt, durch den großen Reveal, wo wir herausfinden, dass Amy eigentlich ein Comicbuch-Villain ist, mit boshaften Intentionen und Plänen geschmiedet, wie sie sich sonst nur Lex Luthor und der Joker hätten ausdenken können, da wird es einem ja klar. Ne? Da weiß man, okay, die ist ganz schön crazy.
Aber ich finde, das ist sowohl im Buch als auch im Film dann echt genial gemacht. Also im Buch wird es, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausgebreitet, das Thema. Also es ist ja so, dass sie immer an den Hochzeitstagen ihm eine kleine Schnitzeljagd bastelt und er ist halt so ein verpeilter Penner, der einfach nie draufkommt, was sie von ihm will. Das sind ganz kleine Hints, kleine Gedichte, die sie halt eben ihm stellt, und er gibt sich aber auch nicht so richtig die Mühe, das alles verstehen zu wollen. Und so kommt es dann eben, dass sie auch also sie verschwindet am 5. Hochzeitstag und setzt ihm aber nochmal eine Schnitzeljagd.
Ja, das ist ja
Und
auch einer der Hinweise, den dann die Polizeiermittler dann bei der
verfolgen. Genau.
Spurensuche dann aufdecken und dann natürlich erstmal denken, dass es möglicherweise mit dem Verschwinden zu tun hat, ohne dann zu wissen, dass das eigentlich ein regelmäßiges Ritual ist. Und Amy hat das natürlich dann auch geplant und dann das dementsprechend so organisiert, dass das weiterhin zu seiner Lasten fällt.
Das wird im Buch aber, finde ich, an den Stellen teilweise schöner dargestellt, weil sie führt ihn ja an ganz spezielle Orte. Das kommt im Film, glaube ich, gar nicht so gut vor. Das sind Orte, an denen er und Amy eben auch viel erlebt haben. Und dadurch fängt er an, obwohl er eigentlich ja schon die ganze Zeit ziemlichen Brass auf sie hatte durch ihr Verhalten, dass er auf einmal wieder denkt, er ist doch total verliebt in sie. Eigentlich will er Amy doch zurück. Und das wird im Buch, also ist in dem Moment eigentlich total abstrus, wenn man sich denkt, ne, die haben die ganze Zeit eigentlich nichts anderes gemacht, als sich zu streiten. Es geht nur um Geld.
Das ist aber nur so lange der Fall, bis er, und das ist so meine, für mich die wichtigste Sequenz in dem ganzen Ding und auch das, worüber ich vielleicht gleich nochmal im Detail sprechen möchte, bis er die Ex-Freunde von Amy aufsucht und dann da den finalen, ja, Hinweis oder den finalen Gedanken findet, dass sie ja möglicherweise das Ganze alles nur geplant hat, gestellt hat und im allerschlimmsten Falle oder im besten Falle oder wie auch immer man das betrachten möchte, dass sie noch lebt und das alles gestellt war. Dann ist seine Liebe zu ihr dann aber endgültig weg.
Ja, also im Buch ist sie dann ja schon weg, als er dann die Locations quasi abgeht und dann wirklich zur letzten Location kommt, und das ist, glaube ich, das Hinterhaus seiner Schwester. Und da sind die ganzen Sachen gelagert, die hinten im Schuppen. Da die ganzen Sachen gelagert wurden von Amy, die Nick scheinbar mit der Kreditkarte gekauft haben soll, die er gar nicht gekauft hat.
Ja, und der
Und
ganze Scheiß ist dann ja in der Garage.
genau, und das war der Moment, wo er dann merkt, okay, das sind die ganzen Locations, wo ich auch mit meiner Affäre war. Und ihm fällt dann eben auf, okay, scheinbar wusste Amy Bescheid. Und dadurch wird ihm dann eben auch klar, okay, verdammt, die Frau lebt wahrscheinlich noch.
Richtig, und dann gerät das Ganze natürlich in eine andere Richtung. Und zwar dann ist das Mysterium mehr oder weniger aufgedeckt und wir haben jetzt zwar noch nicht alle Puzzleteile bekommen, aber wir haben jetzt ein sehr gutes Bild darüber, was passiert ist und was der Hintergrund der Aktion ist, die Amy da gestartet hat. Wie geht es dann für dich weiter? Also, es ist nicht ganz ein Gearshift. Vielleicht kurz erklärt, ein Gearshift ist ein Film oder ein Buch, der innerhalb deiner Geschichte das Genre wechselt. Was gibt's denn da als Beispiel? Hast du die Cornetto-Trilogie gesehen?
Nee.
Da gibt es einen Teil zum Beispiel, also ich glaube, das ist im Grunde in jedem Teil davon, aber also es gibt Shaun of the Dead, dann gab es Hot Fuzz und am Ende The
Ach
World's
so,
End.
ja.
Und in The World's End denkt man erst, dass es geht einfach um so eine Coming-of-Age-Geschichte oder beziehungsweise von dem Philosophieren über alte Tage und den Wiederfinden der alten Freunde und so weiter. Und dann ab einem bestimmten Moment setzt dann der Gearshift ein, also ein anderer Gang wird eingelegt sozusagen. Und dann wird daraus halt eine Invasion, eine Alien-Invasion und so eine Body-Snatcher-Geschichte. Und das ist ein Gearshift, also wenn innerhalb einer Geschichte dann das Genre gewechselt wird. Also das ist jetzt bei Gone Girl nicht ganz der Fall, aber aus dem Mystery-Krimi wird dann doch eigentlich eher ein Thriller, wie man ihn dann doch eher von Fincher kennt. Denn Fincher ist ja vor allem bekannt geworden. Anfangs, also klar, durch Fight Club, aber zuvor noch durch Seven, den Film mit Morgan Freeman und Brad Pitt und Kevin Spacey, der die sieben Todsünden mit seinen Morden nachstellt. Und da ist halt relativ deutlich, wer der Gute ist und wer der Böse. Wir haben einen Villain, Bösewicht, der letztendlich seinen Willen kriegt. Also man kann sagen, dass er am Ende gewinnt. Und das ist ja in Gone Girl ganz ähnlich. Sie ist ja dann tatsächlich diejenige, die, ja gut, also klar, sie schlitzt einem die Kehle auf, aber das ist eine Sache, die jetzt nicht unbedingt für sich spricht. Aber letztendlich hat das ja noch nicht mal ein Happy End, weil Nick dann ja immer noch dann mit ihr quasi in dieser Beziehung gefangen ist und nichts machen kann. Er kann eigentlich, ist er jetzt ihr ausgeliefert und muss in ihrem Willen nach, ja, er ist jetzt eigentlich an sie gebunden, weil sie jetzt mit seinem eingefrorenen Sperma sich hat schwängern lassen und jetzt sein Kind im Körper trägt, und aus Angst, dass sie dem Kind irgendwas antun könnte, kann er dann jetzt nicht einfach abhauen.
Das ist halt so ein unbefriedigendes Ende irgendwie, ne? Also,
er kommt drauf an, für wen, ne?
Ja, ich finde, also...
Für sie ist es auf jeden Fall ein ganz extrem befriedigendes Ende.
Ja,
sie wollte
glaub,
ja ihren Nick zurückhaben, den sie kennengelernt hat, und den muss er jetzt für sie spielen, da, weil sonst die Konsequenzen
eintreten. Ja, aber jetzt, ich meine eher für den Leser oder für den Zuschauer, ne? Man ist es ja eher so gewöhnt, dass man am Ende irgendwen hat, der so für einen eine Art Superheld oder einfach nur der Gute ist quasi. Das ist aber in dem Buch oder in dem Film echt extrem schwer, beziehungsweise es geht dann eben nicht. Ne?
Deswegen denke ich, vielleicht ist es ja doch ein gewisser Gearshift findet dann ja doch statt, weil man ja in Krimis, wie du sagst, am Ende dann doch eine Auflösung bekommt, die das Ganze dann zu Grabe trägt, aber hier ist es dann doch wie in Seven oder vielleicht sogar ein Stück weit wie in Fight Club, wo dann am Ende der Böse gewinnt und wir vor den noch nicht ganz vollendeten Tatsachen stehen und die Geschichte dort aufhört und uns damit dann ein bisschen hängen lässt.
Das ist, da kann man, glaube ich, drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde es, es ist einfach unbefriedigend. Ne? Du liest das Buch zu Ende und denkst dir so, naja, also Nick finde ich jetzt auch nicht sympathisch, weil er fremdgegangen ist und weil er einen Bock nach dem anderen geschossen hat und weil er sich eigentlich gar nicht um die Ehe gekümmert hat, obwohl er eigentlich doch so ein netter Kerl ist. Warum hat er nichts gemacht? Man ärgert sich drüber. Gleichzeitig tut er einem so unfassbar leid, dass er jetzt quasi so an Amy gebunden ist, die halt wirklich vollkommen Lattenschuss hat. Und das ist dann so ganz, ja, weiß ich nicht, für mich, ich hab beide, also sowohl Buch als auch Film einfach so als unbefriedigend, sondern nach dem Motto, wo ist jetzt Folge 2 empfunden? Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finden soll.
Ja nun, also allein die Tatsache, dass du, als das Buch zu Ende war oder als der Film zu Ende war, dass du selber mental noch nicht fertig damit warst, ist ja eigentlich schon ein positiver Aspekt der Macher, denn dass sie dann doch noch Emotionen aus dir herausziehen, obwohl sie gar nicht mehr am Erzählen sind, das spricht ja eigentlich schon für das Talent der Erzeuger.
Das stimmt, das Buch ist vorbei, aber irgendwie,
man möchte eigentlich noch
mehr haben und man denkt noch so viel drüber nach, und das ist eigentlich, da hast du recht, das ist eigentlich echt gut. Weil wenn man in den Köpfen drin bleibt, ist das echt gut. Ne? Im Vergleich zu, man legt das Buch weg, okay, war ein gutes Buch, tschüss. Es ist, glaube ich, echt gut, wenn man noch so ein bisschen in den Köpfen der Leute drin bleibt und
Ist dir denn stilistisch was aufgefallen? Also ist dir jetzt mal, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen so die Pulp-Noir-Groschenromane angesprochen. In Film-Noir ist es ja halt bekannt, dass dann die Hauptfigur eben, oder die Hauptfigur beziehungsweise die Hauptfiguren, also eigentlich fast in allen Film-Noir-Filmen oder Geschichten, die man sich vorstellen kann, geht es um einen Hauptcharakter, der eigentlich eher ein Anti-Held ist, der selber mit seinen Dämonen kämpft. Oftmals Alkoholmissbrauch, hat seinen Job verloren, hat seine Frau verloren. Das sind halt so die Geschichten, die Pulp-Noir-Stories halt immer so aufgegriffen werden. Der Hard-Boiled-Detective sozusagen. Aber halt auch manchmal sowas, wo man einfach mit an die Hand genommen wird, aber auch nicht so hundertprozentig dafür ist, dass der Hauptcharakter schalten und walten kann. Und hier teilt sich der narrative Blickwinkel ja dann doch auf die beiden Figuren auf. Aber die eigentlichen, und vielleicht denkt man da an den ersten Podcast zurück mit den Figuren aus Jurassic Park, der Charakter, der dann doch den Überblick behält, das ist zum einen die Polizistin, die Ermittlerin, und zum anderen der Anwalt von Nick Dunn, der von Tyler Perry gespielt wird. Das ist eigentlich, den müsste man mal googeln, der hat ganz andere Filme gemacht, also sehr, 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 sehr unterschiedliches Material, hat aber hier dann doch irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen, denn er ist dann doch derjenige, der seinen Job macht und immer eiskalt das sagt, was Ambach ist, ohne da große Sympathie zu hegen und einfach nur zu lächeln, weil er glücklich ist, nicht selber in der Situation zu stecken. Denn wir lernen ja relativ schnell, dass es dann möglicherweise auch auf den elektrischen Stuhl geht. Und ja, also ist dir denn stilistisch noch was eingefallen?
Ja, schwierig. Also was auf jeden Fall raussteht, ist einerseits die Kritik an den Medien, an den Medien, die den Nick quasi zerreißen und auch so weit zerreißen, dass man eben Angst haben muss, dass die Geschworenen, egal ob er jetzt schuldig ist oder nicht, dass die Geschworenen quasi mit den Medien entscheiden.
Genau, die Medien haben bereits ihre Meinung dementsprechend ausgerichtet, was für sie selber am lukrativsten ist. Und es wäre natürlich für die Einschaltquoten am besten, wenn er seine Frau umgebracht hat. Genau. Denn Vermisstenmeldungen, die fisseln irgendwann aus, wurde nicht gefunden, dann ist es ein, wie nennt man das, Cold Case, ist es dann einfach eine Karteileiche. Aber wenn man hier einen Mörder hat, der aus mannigfaltigen Gründen, die sich ja im Laufe des Filmes offenbarten, dazu entschlossen hat, seine Frau umzubringen, die ja dazu darüber hinaus auch noch berühmt ist, da kann man als Medienunternehmen natürlich sehr viel dran verdienen, indem man einfach schon mal so diese eine Story pusht, egal wie viel Wahrheit da nun dran steckt. Das ist eine gute Beobachtung. Medien sind auf jeden Fall. Und ich meine, der Film ist von 2014, das Buch ist nicht sehr viel älter. Da konnte man noch gar nicht erahnen, wie schlimm das mit Nachrichten in Amerika wird, die doch schon sehr deutlich eine Agenda pushen und sehr wenig von tatsächlichen Nachrichten noch übrig lassen.
Genau, und das ist ja auch der Grund, warum der Anwalt dann ja sagt, wir müssen gucken, dass die Leute dich wieder mögen, damit du auf gar keinen Fall, egal wie jetzt der Fall ausgeht, dass du nicht auf dem elektrischen Stuhl landest. Und das ist ja eigentlich so ein trauriger Moment, ne? Dass einfach gesagt wird, okay, wir müssen gucken, dass die Medien dich mögen und dann das wieder ins Positive, dass quasi vor Gericht nicht wirklich wichtig ist, wer jetzt wirklich wen umgebracht hat oder was passiert ist, sondern dass es im Endeffekt einfach nur darum geht, dass die Medien vorher schon berichtet haben, weil eben ja dann die Geschworenen schon ein bisschen voreingenommen sind.
Und genau das, ich hatte gehofft, dass wir darauf zu sprechen kommen, denn genau das eröffnet nämlich so eine gewisse Metaebene, die auch so ein bisschen im Casting von den Hauptfiguren stattfindet. Denn was mir gerade witzigerweise einfällt, Rosamund Pike spielt in The World's End tatsächlich sogar mit.
Echt?
Ja, ja. Und Ben Affleck ist ja doch eigentlich eine Person, über die viele Leute schon eine gewisse Meinung haben, durch seine Eskapaden mit Jennifer Lopez und diverse Hollywood-Liebschaften. Und gerade so in den frühen 2000ern war er ja eigentlich mehr durch Klatschpresse berühmt als durch seine schauspielerischen Leistungen. Und die Filme, die er zu der Zeit gemacht hat, waren größtenteils Käse. Da war viel Schund bei. Dadurch ist er halt eigentlich schon in den Augen der Amerikaner einer gewissen Persönlichkeit zugeordnet. Das ist ja mittlerweile losgeworden, vor allem dadurch, dass er jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch selber Regie führt und tatsächlich drei Filme hintereinander gemacht hat, die alle phänomenal sind. Also das ist einmal Gone Baby Gone, wo er mit seinem Bruder zusammen auch so ein Vermisstendrama inszeniert. Der zweite war The Town. The Town, jeder, der irgendwie in der Lage ist, diesen Film zu gucken, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der auf Netflix ist oder so, aber wenn ihr The Town sehen könnt, meiner Meinung nach sein bester Film, der ist einfach nur der Oberhammer. Da geht es halt um Bankräuber und du weißt ja, wie sehr ich auf Heist-Movies stehe. und danach halt dann tatsächlich sogar Oscar-prämiert Argo. Das ist auf jeden Fall so ein Weg gewesen für ihn, aus dieser Klatschgeschichte rauszukommen und sich ein bisschen eher als seriöser, kreativer Schaffender irgendwie zu positionieren. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn David Fincher, der castet halt sehr genau und schon immer mit einem Hintergedanken. Und denn ein Punkt in dieser Geschichte ist halt so die Öffentlichkeitswahrnehmung und dann Ben Affleck für eine Rolle zu nehmen, der sich dann mit anderen da fotografieren lässt und dann auch noch so dumm ist und dann lächelt und super zuvorkommt und gespielt wirkt und jeder ihn durchschaut, dass er ein bisschen schleimig ist und dann jeder natürlich dann seine Meinung über ihn hat in den Medien und im Gerichtssaal und was auch immer. Das ist irgendwie schon perfekt gecastet und ich glaube, David Fincher wollte das so, denn der wollte da so ein bisschen auch den Zuschauer auf einer Metaebene mitnehmen, weil die Leute haben immer noch im Kopf, dass sie Ben Affleck halt durch diese Klatschpresse kennen und dann diese Figur sehen, die ja eigentlich das nur noch weiterträgt und den man dann so hinterfragt. Das ist eigentlich schon geil gemacht und auch der Trailer, den David Fincher dann für den Film hat schneiden lassen, er hat Szenen für den Trailer drehen lassen, die gar nicht im Film sind. Und da ist vor allem wichtig die eine Szene, in der man Rosamund Pike sieht, wie sie tot unter Wasser verwest, ihre Leiche. Man sieht, er hat ihre Leiche filmen, also nicht ihre echte Leiche, aber eine Rosamund Pike aussehende Leiche im Wasser verwesen lassen. Das wurde, die Einstellung ist der Hammer. Ne? Wenn man sich den Trailer anguckt, dann denkt man sich so, boah, die Szene im Film, das wird wahrscheinlich die teuerste im ganzen Film gewesen sein. Oder wie sie dann auf einem Autopsietisch liegt und so. Und das hat natürlich die Leute, die sich für den Film interessieren, dann vorab schon auf eine falsche Fährte geführt, indem sie jetzt mit dem Wissen in den Film gehen, dass es um ein Mordopfer geht. Und da ist zumindest kein weibliches Mordopfer in dem ganzen Film gibt, ist natürlich schon super, wenn man das erst rausfindet, wenn man den Film sieht und nicht auch vorher.
Das ist ja Wahnsinn, das ist mir noch nie. Ich habe den Trailer gar nicht gesehen, glaube ich.
Wirklich gut gemacht. Also David Fincher, ich will jetzt nicht zu sehr ihn da jetzt als die einzige kreative Energie lobpreisen, weil sowas wird natürlich immer mit einem Komitee gemacht und diese Filme kosten Millionen von Dollar, da entscheiden natürlich einige Leute mit. Wobei David Fincher mittlerweile schon einer der wenigen ist, die machen können, was sie wollen.
Narrenfreiheit.
Ja, also das Scorsese hat die, Tarantino hat die, Spielberg hat die ein bisschen, größtenteils auch, weil ihm die ganzen Firmen gehören. Aber sonst gibt es nicht viele und Fincher ist einer von denen, wenn der sich für ein Projekt entscheidet, dann lässt man ihn im Groben auch machen, was er will. Aber deswegen will ich gar nicht so sehr sagen, dass das jetzt komplett seine Idee gewesen ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich kann es mir gut vorstellen, denn er ist da sehr detailverliebt. Die andere Sache, die ich ansprechen möchte, ist, dass ich extrem intelligent finde, wie Szenen aufgebaut werden. Und wir versuchen ja immer auch so ein bisschen was für Leute mitzugeben, die jetzt gerade selber kreativ sind und schreiben oder filmen oder was auch immer sie in ihren kreativen Abenteuern so versuchen, denen dann vielleicht ein paar Inspirationen zu geben oder auch zumindest in Ansätzen was aus der Wissenschaft so ein bisschen mitzubringen. Und also aus der Theorie, Wissenschaft ist da vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber aus der Theorie. Und was ich zum Beispiel in der Uni gelernt habe, ist so der Szenenaufbau und dass jede Szene nicht nur wie sie in Relation zu anderen Szenen stehen, sondern auch vor allem die Art und Weise, wie die Szene aufgebaut ist, dass immer ein gewisser Zweck darin sein muss, denn du hast nur eine gewisse Zeit, um deine Geschichte zu erzählen und dann wird natürlich hinterher immer einiges rausgeschnitten und rausgelassen. Du wird bestimmt auch die eine oder andere Stelle im Buch auffallen, die nicht im Film drin ist. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, dann kann man ganz oft eigentlich auch nachempfinden, warum die nicht da ist. Oftmals, weil es eine ähnliche Szene gibt, die das Gleiche aussagt. Deswegen brauchte man nicht zwei davon. Im Buch kannst du das machen, weil du einfach viel mehr ausholen kannst. Im Film kannst du es nicht machen, weil du eben an einen gewissen Zeitrahmen gebunden bist. Und Filme werden generell schon viel zu lang, deswegen schneiden die jedes Fett weg, was sich wegschneiden lässt. Und da ist mir gerade bei Gone Girl aufgefallen, dass die dafür, dass Gillian Flynn zum allerersten Mal ein Drehbuch geschrieben hat, also wie gesagt, sie hat ja zu ihrem eigenen Roman dann die Verfilmung geschrieben, da hat die super effizient gearbeitet. Also die Art und Weise, wie dieses Drehbuch umgesetzt wird, das ist wirklich schon meisterhaft gewesen, denn jede Szene hat nicht nur eine Aussage, sie führt auch dich instinktiv auf das Wesentliche. Und hier erinnere ich mich, und das Da muss ich jetzt auch mal auf meine Quellen verweisen. Ich gucke ganz gerne so Filmtheorie und so weiter, Sachen auf YouTube. Da gibt es ganz oft mal so Video-Essays und so. Da habe ich vor Urzeiten mal eins gesehen und ich, ohne Scheiß, es tut mir echt leid, aber ich finde nicht mehr raus, welches Video das war und von wem das ist. Aber ich werde das jetzt einfach mal übernehmen, weil ich noch ungefähr den Inhalt kenne. Und zwar ging es darum, dass in Gone Girl Szenen sehr nach einer bekannten Theorie aufgestellt werden, aufgebaut werden. Und zwar, dass man stelle sich ein Dreieck vor mit der Spitze nach unten. Also eine umgedrehte Pyramide sozusagen. Und die Szene selber ist die Fläche darin. Und das, was da unten bei rauskommt, das ist die Essenz, die in der Spitze ist. Du musst also in Dialogen und in Action-Lines, also er ging zum Fenster, er räusperte sich, was auch immer. All diese Dinge, die beschreiben ja dann einen Vorgang und die Szene an sich. Und da wurde erklärt, dass diese Szene, also dass die Szenen in Gone Girl immer wie diese umgedrehte Pyramide angeordnet sind. Denn der letzte Satz einer jeden Szene, die letzte Aktion einer jeden Szene, die ist quasi so ein bisschen die Quintessenz von dem, was die Szene aussagen will. Da hatte er mehrere Beispiele und ich habe den Film jetzt auch mir vorgestern nochmal angeguckt, um selber noch ein paar Stellen zu finden, um das zu prüfen, ob das tatsächlich so war. Und es ist unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich, wie genau diese Idee verfolgt wird. Und diese Idee, dass die Quintessenz der Szene, die eigentliche Aussage der Szene immer im letzten Satz der jeweiligen Szene dann zu sehen ist oder gesagt wird oder passiert, das ist aus einem Buch über Screenwriting von John Truby. Der ist selber ein Lehrer, glaube ich, der über Screenwriting in Amerika so als Dozent arbeitet. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Anatomie der Geschichte, also The Anatomy of Story. Und darin hat er dieses Konzept mal genau aufgemacht. Und wenn ihr dann jetzt mal an gut geschriebene Filme denkt, also jetzt nicht Tarantino so oder so, der arbeitet so ein bisschen außerhalb von Filmtheorie, aber wenn ihr mal an wirklich gut geschriebene Filme denkt, dann guckt euch mal eine Szene an und ihr werdet relativ schnell erkennen, dass sehr viele das übernehmen und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie das übernehmen. Aber es gibt dann zum Beispiel in Gone Girl die Stelle, wo die Polizistin das Haus zum ersten, oder nicht zum ersten Mal, aber das Haus inspiziert und dann herausfindet, dass da die Bilderrahmen wieder aufgestellt sind und obwohl die eigentlich hätten umfallen müssen und dann quasi deduziert, dass hier was faul ist. Und dann findet sie heraus, dass Nick Dunn ja diese Papiere unterschrieben hat. Und ihm wird klar, dass er der Hauptverdächtige ist. Und bislang hat er immer mehrmals in dem Film betont, dass er damit, dass die Sache klar, dass das okay ist, dass er da kooperiert und hilft und versucht, die Sache aufzuklären. Aber in dieser Stelle, in dieser Szene ist dazu da, zu vermitteln, dass Nick Dunn realisiert hat, dass er gerade selber im Fadenkreuz ist. Und das Letzte, was er sagt, ist: Ich werde nie wieder ein Wort mit Ihnen reden, ohne dass mein Anwalt dabei ist.
Genau.
Und das ist die Szene, die dadurch ausgesagt wird. Und das kommt wieder und das kommt wieder und wieder. Und dann gibt es eine andere Szene und deswegen wollte ich gerade noch mal drauf eingehen, als Nick dann versucht, die anderen Ex-Freunde von ihr, von Amy, aufzusuchen, um herauszufinden, ob da was dran sein könnte, dass er da gerade einer ganz üblen Sache zum Opfer fällt. Und da gibt es diesen einen Ex-Freund, der sie angeblich mal vergewaltigt haben soll. Und dann reden die und sprechen das durch. Und dann sagt der Typ am Ende: Ja, Amy hat es weit gebracht. Sie ist vom Vergewaltigungsopfer zum Mordopfer aufgestiegen. Und dann sieht man nur noch, wie Ben Afflecks Charakter, also Nick, dann zu sehen ist. Und er realisiert, dass er das Opfer ist. Und das ist das Ende der Szene. Und das ist das, was wir mitnehmen. Und sowas kannst du ja auf alles anwenden, ne? Keine Ahnung, wenn du dir irgendwelche Ratgeber zu sozialen Interaktionen anschaust und wie man ein Kompliment gibt, dann macht man das Wichtigste immer am Ende. Dann unterstreicht man halt den Punkt, der eigentlich der wichtige ist. so ist es halt auch mit Screenwriting. Und bei Screenwriting ist es halt diese umgedrehte Pyramide, die in Szenen super darstellt, dass alles, was diese Szene anfüllt, füllt dieses Dreieck. Und ganz am Boden, in der Spitze unten, ist der eine Satz, der das Ganze zusammenfasst. Der dir jetzt als Zuschauer, aha, Szene vorbei, ich habe verstanden. So.
Genau, also da.
Und das macht Gone Girl halt einfach, ne? Wirklich großartig.
Ja, das fand ich auch. Ne? Du erfährst ganz, ganz viel und weißt aber gar nicht so richtig, worauf es hinauszieht. Und am Ende kriegst du wirklich so das Fazit, den Hauptpunkt, der dann quasi ins nächste Kapitel mit oder in den nächsten mitgenommen wird.
Genau. Ja, und das ist das, was mir halt vor allem super aufgefallen ist. Denn David Fincher ist einer der wenigen Regisseure, die jetzt nicht ihr... Also die regelmäßig Bücher adaptieren, also fast alle seine Filme basieren auf Romanen und er ist jetzt nicht derjenige, der das Material selber schreibt. Ich würde super gerne mal was sehen, was er selber geschrieben hat, aber doch meistens ist es aus der Literatur und ich will, wie gesagt, ich will ihn nicht zu sehr lobpreisen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie er seine Projekte aussucht, ist mit einem sehr klaren Auge dafür, was er mit seinen Fähigkeiten daraus destillieren kann. Ich glaube, der liest das Buch und sieht die Szenen schon, wie er sie aufstellen würde oder wie er das zumindest inszenieren möchte. Und das macht den Film halt so gut, weil er wirklich, da ist kein Fett dran. Der Film hat zwar eine gewisse Länge,
2 Stunden 29, das ist schon echt lang.
Aber ich finde, da ist nichts verschwendet. Also alles, was darin passiert, ist irgendwie wichtig.
Naja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch ein ausladendes Buch. Ne? Also da kommen ja noch ganz, ganz viele Seitengeschichten, ne? Wie du eben schon sagtest, mit Amy als Buchstar und eben auch die ganzen Geschichten, die Amy vor Nick getan hat. Die laufen alle immer so ein bisschen parallel, sowohl auch später dann eben wie Nick versucht, selber Nachforschungen zu betreiben, während die Polizei Nachforschung betreibt. Da gibt es ganz viele Handlungsstränge, die so irgendwie so parallel in so ein, weiß ich, die Wurzeln von einem Baum sich da verteilen. Und das dann wirklich, na, wie du schon sagst, fettlos als Film kompakt darzubieten und dass du wirklich in jeder Szene die wichtigsten Dinger drin hast, unten es nochmal schön erklärt hast, das ist echt, also ist wirklich stark.
Ja. Eigentlich würde ich echt super gerne noch über andere Sachen sprechen, die Fincher gemacht hat. Ich würde jetzt aber dann vielleicht, um den Zuhörern dann nicht zu viel zuzumuten, erstmal noch Bescheid sagen, dass ihr den Film tatsächlich gerade bei Amazon Prime gratis streamen könnt. Also seid ihr Amazon Prime-Kunde, dann könnt ihr dort den Film gucken. Und da würde mich auch super interessieren, was unsere Zuhörer da so rausgenommen haben, ob die der Meinung sind, dass das Buch besser ist oder ob der Film da mehr rausholt. Ich meine, wir beide sind da ja nicht unbedingt hundertprozentig einer Meinung, aber wir sind doch relativ einig, dass da mit sehr viel Bravado gearbeitet wurde. Also die waren sich ihrer Sache schon sehr sicher und haben das super gelenkt, obwohl man jetzt vielleicht hätte sagen können, da geht es um eine Beziehung, um eine Ehe, die schief läuft. Und auch wenn das Ende dann doch eher einem Comicbuch ähnelt, ist es ja doch eigentlich eine Geschichte, wo man doch viel Herz hat. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass du Herz als Vokabel benutzt hast im Beschreiben der Romanvorlage und ich hatte dann ja gesagt, dass gerade David Fincher super berühmt dafür ist, eben sehr wenige Emotionen und so in seine Geschichten reinzupacken. Bei ihm ist es doch recht nihilistisch und kalt und wie das zusammen funktioniert hat, ist eigentlich doch schon sehr beachtlich.
Ja, das finde ich auch. Also gerade wenn er nicht dafür bekannt ist, fand ich, hat er im Film echt sehr gut mit Empathie und Antipathie quasi gearbeitet.
Ja, wobei man auch hier wieder, man müsste wissen, wie David Fincher aussieht, ne? Denn ich gucke mir ja auch, wie gesagt, super gerne so Filmtheorie an und ganz oft wird dann Interviews von ihm hineingeschnitten. Und hier finde ich dann tatsächlich doch noch ein Video, was ich dann empfehlen kann. Geht mal auf YouTube und gebt ein Every Frame a Painting David Fincher. Und dieses Video, das zeigt einfach so auf den Punkt, warum David Fincher halt so ein Genie ist. Und das schneidet halt auch öfter mal so ein Interview-Snippet von ihm rein, wie er dann da sitzt und einfach in totaler Entspanntheit lächelt und sagt so, ja, ich bin halt jemand, der gerne zeigt, dass wir alle scheiße sind. So, und das macht ihn einfach prädestiniert für so ein Material, wo es ja nicht darum geht, welchen der Figuren man lieber mag, sondern es geht darum, welche der Figuren man mehr hasst als den anderen. Denn beide sind nicht unbedingt nett.
Genau, ja, das trifft's ganz gut, ja.
Auch da ist er dann super. Und ja gut, auch dass Gillian Flynn halt zum ersten Mal sich an eine Verfilmung wagt. Und ich meine, auch andere Bücher von ihr wurden seitdem verfilmt.
Die anderen beiden Bücher, die es von ihr gibt, also Cry Baby und, oh, ich habe es hier oben stehen.
Dark Places oder so ähnlich?
Dark Places, richtig, genau. Auch die beiden wurden verfilmt, habe ich jetzt aber noch nicht nachgesucht. Also Crybaby habe ich auch gerade erst fertig gelesen, kann ich auch sehr empfehlen.
Ja.
Ist, glaube ich, jetzt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist ihr Erstlingswerk. Man merkt schon, dass sie Richtung Gone Girl noch ein bisschen was dazugelernt hat, aber auch Crybaby kann ich echt empfehlen.
Also den Dark Places-Film habe ich sogar gesehen. Der ist auf jeden Fall mit Charlize Theron und der ist auch ganz gut. Ja, der ist nicht bei weitem so viel Satire drin, also nicht so viel verstecktes Augenzwinkern. Also der Film ist auch in Ordnung, aber dem fehlt halt
Die
diese
Nuancen.
Spitze. Ja. Hast du denn abschließend noch irgendwelche Gedanken zum Film oder zur Buchvorlage?
Ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen, was man darüber sagen kann. Wobei, ne, klar, man kann wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Aber ich denke, dass es definitiv eine Lektüre ist, die man sich ruhig mal zu Gemüte führen kann. Ist jetzt immer schwierig zu sagen. Ich habe jetzt die deutsche Version gelesen. Ich fand es auch lyrisch vom Lesen her wirklich sehr, sehr angenehm. Also es liest sich gut, es sind auch immer wieder so Sätze drin, bei denen man doch ein bisschen schmunzeln muss, beziehungsweise auch mal kurz durchatmet oder vielleicht noch mal kurz das Buch weglegt und kurz über den Satz nachdenken muss, weil er dann doch ein bisschen tiefer ist, als man eigentlich gedacht hat. Also ich finde, dass sie das, also
Ich, also im Original, das kann ich genauso sagen. Also als das, was ich davon noch in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall, dass sie sehr kompetent schreibt. Und ich stehe ja nicht so drauf, wenn da zu sehr in diese Masturbation verfallen wird.
ein pathetisches Schreiben, meinst du?
Nee, aber auch in den Formulierungen schon. Also
Ah,
dann,
okay.
man, da, das ist, das macht jetzt ein Fass auf, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich da jetzt nochmal. Da finden wir garantiert noch eine Gelegenheit.
Oh ja.
Nächste Woche wollen wir über Christopher Nolans Batman-Trilogie sprechen. Das ist Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du ihn auch gesehen hast. Also alle drei davon. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass es sehr, sehr, sehr viele Fans von dieser Filmtrilogie gibt. Die Vorlage ist natürlich Batman Comics, die es schon seit, also es sind auf jeden Fall schon über 75 Jahre, die es Batman Comics gibt in Hunderten von verschiedenen Iterationen. Und Christopher Nolan entscheidet sich in dieser Trilogie für eine doch annähernd plausible Variante. Und inwiefern die Themen, die dort aufgegriffen werden, als Comic-Verfilmung funktionieren oder als Film funktionieren oder als Christopher Nolan-Film funktionieren, das wollen wir dann beim nächsten Mal besprechen. Auch jetzt möchte ich wieder daran erinnern, dass jeder, der hier zuhört und vielleicht selber schreibt oder auch wenn nicht oder sich einfach nur für die Materie interessiert, schreibt uns eine E-Mail an redaktion@intronauten-verlag.de. Wir würden super gerne mal die ein oder andere Anregung von euch bekommen. Vielleicht habt ihr mal eine Frage, die wir besprechen können. Vielleicht habt ihr mal eine Anregung, eine Idee für ein Thema oder ein Segment, was wir besprechen könnten oder einbringen können. Das würden wir alles gerne hören. Außerdem würdet ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, sollte euch das gefallen haben. Denn wir versuchen natürlich auch ein bisschen zu wachsen. Und jeder Traffic, der sich auf die Intronauten-Seite einfindet, ist natürlich letztendlich jemand, der möglicherweise auch an unseren Büchern Interesse finden könnte. Und da möchte ich, ohne jetzt große Werbung zu machen, auch noch darauf verweisen, dass wir natürlich selber auch unsere schriftstellerischen Werke bei den Intronauten anbieten. Wenn ihr jetzt gerade schon auf der Seite seid, könnt ihr im Shop aktuell ein Sammelband meiner Romane beziehen. Der Roman von Tobi ist noch in der Mache sozusagen. Allerdings arbeite ich schon mit aller Kraft an unserer Kurzgeschichtensammlung, wo sowohl von mir als auch von Tobi Beiträge drin zu finden sein werden. Das soll es jetzt erstmal für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tobi, ich hoffe, du hattest Spaß.
Ich hatte wie immer Spaß.
Du hast immer Spaß, das gefällt mir. Und dann hören wir uns nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.